Deutschlandfunk, das Wochenendjournal.
Also für mich war dieser Westen nicht dieser goldene Westen, den es für meine Eltern war oder für meinen Vater vor allen Dingen. Und ich habe nur meine Verluste gesehen. Meine Wurzeln, meine Heimat, meine Oma, Opa, meine Freunde.
Für mich ist der Ort, wo ich herkomme, ist das, was ich bin. Und das ist aber nur noch eine romantische Idee.
Weil wir uns das eigentlich schon immer auch vorgestellt hatten, dass wir vielleicht einen eigenen Betrieb haben könnten. Aber im Westen wäre es sehr schwierig gewesen, weil da waren im Prinzip die Fälle ja verteilt. Aber als sich dann die Grenzen aufgetan haben, gab es halt hier wirklich Chancen.
Ich wollte mich anpassen und das habe ich auch lange Zeit so beibehalten, bis zu dem Zeitpunkt, als wir dann hierher kamen.
Seit dem Mauerfall vor 32 Jahren haben fast 4,5 Millionen Ostdeutsche auf der Suche nach Arbeit und neuen Perspektiven ihre Heimat verlassen. Viele haben eine neue gefunden, ihr Glück gefunden. Der Osten hat aber auch viele gut ausgebildete Menschen verloren. Familien sind zerrissen worden.
Umgekehrt sind Millionen Westdeutsche in die ostdeutschen Bundesländer gegangen, um den Aufbau mitzugestalten und neue Chancen zu nutzen. Viele sind heimisch geworden, andere nie richtig angekommen. Sie sind wieder zurückgegangen in die angestammte Heimat.
Haben die Wanderungen zwischen Ost und West uns näher zusammengebracht? Wie lange noch wird die DDR, der Umbruch in den 90ern, die nachfolgenden Generationen im Osten prägen? Und wann wird ein Ostbewusstsein nicht mehr nötig sein, weil junge Menschen vor allem durch gesamtdeutsche Erfahrungen geprägt sind? Die gesellschaftliche Debatte darum läuft.
Wir erzählen Ihnen dazu jetzt 6 völlig unterschiedliche Geschichten. Von Ost nach West und West nach Ost. Wir, das sind Katharina Thoms, die von Brandenburg nach Baden-Württemberg gezogen ist, und
das ist Alexandra Gerlach, sie ist von Bonn nach Meißen gegangen. Herzlich willkommen zum Wochenendjournal. Ich habe mich in Stuttgart im Kurpark mit Marc Groß verabredet. Seit 10 Jahren lebt er mit seiner Familie schon in Stuttgart. Eigentlich ist er aber aus Thüringen.
Ich komme aus Gera.
So sagt er das. Den Dialekt hat er sich aber schön abtrainiert, damit er im Westen nicht so auffällt. Mit Stuttgart ist er lange nicht so richtig warm geworden.
Cool. Ja, und wenn du jetzt gerade gesagt hast, du bist jetzt erstmal reingefahren in Stuttgart, was hattest du so für Eindruck?
Ja, war schon ein bisschen eng. Du kommst in diese enge Innenstadt rein. Weiß nicht, dann geht ja eine 6-spurige Straße komplett durch die Innenstadt. Aber es hat trotzdem sowas Beklemmendes.
In den vergangenen 10 Jahren wurde das aber besser.
Je besser du dich mit Leuten irgendwie vernetzt in der Stadt, dann fällt es dir auch einfacher, die Stadt irgendwie zu akzeptieren.
Und naja, spätestens mit seinem neuen Job in Stuttgart muss er das auch.
Ich bin ja hier Landesgeschäftsführer für das DRK in Baden-Württemberg. Da musst du ja eigentlich arg verwurzelt sein hier. Und da kannst du jetzt, du musst auch mal weich sagen, das habe ich mir auch schon angewöhnt. Aber du kannst jetzt nicht einfach so sagen, also na jetzt im Osten gibt es geilere Wurst oder so, ja?
Wir laufen raus aus dem Park.
Ich glaube, da vorne kommen wir an Neckar.
Vorbei an Weinbergen und Industrieschornsteinen. Der Osten lässt Marc Groß nicht los. Er ist immer wieder in der alten Heimat, denkt viel drüber nach, warum so unterschiedlich auf sie geguckt wird. Aber schon auch, warum in Thüringen Björn Höckes AfD so sehr ankommt.
Warum ist es so, dass Menschen so frustriert sind, die vielleicht auch früher mal einen Irokesen getragen haben, ja, und irgendwie für Vielfalt eingestanden haben, dass die jetzt sagen, nee, ich gehe irgendwie so einen braunen Weg und habe überhaupt keine Perspektive mehr. Und ich glaube, da musst du überlegen, wie geht es den Eltern von denen? Haben die eigentlich noch einen Job? Haben die noch irgendeine Zukunftsperspektive?
Darum ging es ja auch für seinen Vater. Der war Sprengmeister in einem Uranbergwerk bis zur Wende.
Also erst Umschulung bei Schachtarbeiter, dann verliert er seinen Job. Und dann saß der mit einmal wieder auf der Berufsschulbank und hat mit mir Dreisatz geübt, weil da war ich ja 6. Klasse oder so. An dieser Geschichte meines Vaters sehe ich immer ganz gut, dass irgendwann hat er einfach so ein bisschen Hoffnung, an dass da noch irgendwas geht, in Gera verloren.
Seine Eltern sind dann auch irgendwann nach Baden-Württemberg gezogen.
Ich glaube, wären die länger da geblieben, dann ist diese Frustration, die sich da aufgebaut hat, wie sollst du die sonst kanalisieren, als dass du irgendwie gegen das Establishment in irgendeiner Art und Weise dann aufbegehrst?
Ich höre so ein bisschen raus, dass du eigentlich ja schon Leute wie dich und mich irgendwie auch in der Verantwortung siehst, weil sie eben weggegangen sind, da irgendwie was zurückzugeben in irgendeiner Form.
Für mich ist der Ort, wo ich herkomme, ist das, was ich bin. Und das ist aber nur noch eine romantische Idee. Und meine Reaktion darauf ist dann, dass ich denke, eigentlich müsste ich hier was machen. Geh mal in irgend so ein Kuratorium rein oder in irgendein Netzwerk und gib von deiner Weisheit, die du gesammelt hast in den letzten 20 Jahren, hier irgendwas ab. Wenn du dich bei dem Gedanken ertappst, sagst du dir auf der anderen Seite, Mann, komm mal wieder runter. Was kannst du denn eigentlich hier da beitragen?
Einmal hat es Marc Groß auf der Rückfahrt von Thüringen im Zug gepackt.
Und dann habe ich mich so hingesetzt und habe einfach mal diesen Text geschrieben. Den habe ich auch mal im Westen vorgetragen, da hat ihn keiner verstanden. Als ich den in Leipzig aber mal vorgetragen habe, da gab es schon eher mal Lacher. Also oder Verständnis so für diese Auseinandersetzung.
Er holt jetzt ein paar zusammengefaltete Blätter aus der Tasche und liest ein Stückchen aus seinem Poetry Slam Text. Ein Text über das Zurücksehnen in die alte Heimat Gera, das Gefühl, dort was machen zu müssen und am Ende dann über die Ratlosigkeit, was das eigentlich sein könnte.
Schulförderausschuss Lenkungskreis in Gera. Und naja, du siehst mich an, nicht sicher, was der jetzt so kann. Aber gekümmert, ja, hat er sicher mehr so wenig. Aber immerhin ist er ja hier. Ist vielleicht ja doch was dran, dass er sich kümmern wollte, so um mich und auch mal geben und nicht nur hier und da zu leben oder überall. Wir sehen nach vorn ganz ohne Zorn noch mal von vorn. Wir wollen ja uns um jeden Preis. Dann lass doch einfach machen mit dem Schulförderausschuss Lenkungskreis. Und jetzt so zu Beginn im Hier, dann halt erst mal ein ehrliches Bier.
Ich war zerstreut und aufgerieben. Ich attestierte uns blind, dass die Zeiten rosig sind. Und wie komisch es aussieht, wenn die Phrase im Raum zerfällt, in immer gleiche Flocken. Solange du mir glaubst, ich sehe eine, dass nur du mir leicht fällst. Ich sehe eine, ich sehe eine. Ich sehe eine goldene Zukunft und nicht viel mehr. Alles glänzt und blendet mich, ich geb mich allzu gerne her.
Der Weg zum Hofgut Reizen nahe Uschatz führt über einen gewundenen Plattenweg mitten durch die Felder. Vorbei an riesigen Gärbehältern von 3 Biogasanlagen und großen Silos. Das Gutsbüro ist in einem modernen Containerbau untergebracht. Auf mein Klingeln melden sich die Haus- und Hofhunde, 2 Münsterländer und ein kleiner junger Rauhardackel, der am lautesten bellt.
Guten Tag.
Guten Tag. Kommt rein, ihr Mäuse, kommt. Das ist die Primel, ja.
Primel und das ist die Eiche.
Eiche.
Eiche. Eiche sieht gar nicht aus wie eine Eiche.
Aber ist für ihre 4 Monate schon ganz schön groß.
Iris Kübler, Jahrgang 1955 aus Limburg an der Lahn, ist groß, schlank und sportlich. Seit 1991 ist sie gemeinsam mit ihrem Mann Hartwig Kübler in Sachsen zu Hause. Beide sind promovierte Landwirte. Zum Zeitpunkt des Mauerfalls leiteten sie in Hessen gemeinsam das landwirtschaftliche Versuchsgut der Universität Gießen in Marienborn, direkt an der damaligen innerdeutschen Grenze.
Ich hab's erlebt irgendwo am Fernsehen.
Ja, also man hat diese Nachrichten da verfolgt und konnte es eigentlich gar nicht fassen, was da passierte.
Das Wir haben auch nicht irgendwo dann in dem Moment gedacht, oh, hier ist jetzt was Neues. Hier müssen wir hin oder was zunächst. Es war für uns einfach ein historischer Vorgang, den wir nicht in Verbindung gebracht haben mit unserem weiteren Leben, dass das also uns beruflich so einschneidend treffen wird.
Schnell ist den beiden klar, dass sich im Osten neue Chancen auftun. Eine Reise mit Hartwigs Mutter nach Thüringen zu einer alten Brieffreundin wird zum Startpunkt einer neuen Tätigkeit. Hartwig Kübler, der in seinem Landwirtschaftsstudium den Schwerpunkt auf Betriebswirtschaft und Landtechnik gelegt hatte, wird zum Berater für Nachfolgebetriebe der landwirtschaftlichen Produktionsgenossenschaften in der DDR.
Ich habe ein halbes Jahr lang Unternehmensberatung gemacht, landwirtschaftliche, haben größere landwirtschaftliche Unternehmen hier im Osten beraten beim Umstieg in die Marktwirtschaft, mussten also ja umstrukturiert werden in Agrargenossenschaften oder in Selbstständige, in GmbHs oder so etwas. Und das haben wir intensiv gemacht und haben dann die Möglichkeit bekommen, hier einzusteigen in diesen Betrieb. Und da haben wir uns gesagt, Praxis ist doch das, was wir wollen. Und das war der Einstieg vor 30 Jahren und der Beginn unserer Unternehmerkarriere.
Wobei wir uns das eigentlich schon immer auch vorgestellt hatten, dass wir vielleicht einen eigenen Betrieb haben könnten. Bei Hartwig zu Hause war es ja leider nicht möglich, da dort der älteste Bruder den Hof übernommen hat. Insofern hat das immer so ein bisschen in unserem Hinterkopf geschwebt, doch mal irgendwie was Eigenes machen zu können. Aber in Hessen wäre das nicht möglich gewesen. Im Westen überhaupt wäre es sehr schwierig gewesen, weil da waren im Prinzip die Fälle ja verteilt. Aber als sich dann die Grenzen aufgetan haben, gab es halt hier wirklich Chancen.
30 Jahre später ist das Hofgut Reizen ein großer, innovativer Mischbetrieb mit rund 2300 Hektar Landwirtschaft, 450 jungen Kühen und 3 Biogasanlagen. Zu DDR-Zeiten war hier ein Standort der LPG Wilhelm Pieck mit insgesamt knapp 150 Mitarbeitern. Wir laufen von der Gutsverwaltung über den Hof zum Kuhstall.
Ja, wir gehen mal in den Stall, auf den Futtertisch. Wir hatten mal phasenweise 600 Kühe hier in den 90er Jahren. Ein frappierendes Ereignis war eigentlich am 15. Mai 1991. Da waren abends noch 14 Leute hier beschäftigt. Und wir haben dann am 15. übernommen und haben dann mit 5 Leuten das weitergemacht. Und das war auch für die Beteiligten ein großer Einschnitt. Die haben gesagt, das funktioniert nie. Und wir haben die Kühe losgebunden, haben gesagt, die werden nicht angebunden, die müssen laufen können. Dann haben sie professorisch dann etwas umgebaut und laufen lassen. Und siehe da, die 5 Leute haben die Arbeit, die vorher 14 gemacht haben, auf einmal auch hingebracht.
Nun gibt es ja viele auch hier, die auch rückblickend sagen, das war wie eine Landnahme, dass so viele Wessis hierher kamen und einfach das Geld auch hatten, sich einzukaufen, dass Betriebe, die vorher der Stolz des Dorfes waren, des Kreises waren, dass die plötzlich in Westhand waren. Ist euch sowas auch begegnet?
Wir haben ja hier mit dem Chef von der LBG sehr guten Kontakt. Er wollte ja, dass wir hier, er wollte den Betrieb, er wollte möglichst viele Leute in Arbeit haben und wollte möglichst viel von seinem Vermögen retten. Wir haben ja die Stelle gekauft. Wir haben damit dem Betrieb die Möglichkeiten gegeben, seinen Mitgliedern Geld auszubezahlen. Das muss man alles mal sehen. Also wir haben Geld hierher gebracht. Und es war dann eine entscheidende Diskussion, die ich mit dem LPG-Vorsitzenden hatte, wie er gesagt hat, okay, wie wir das mit den Arbeitskräften machen. Ich würde ja die wohl erst mal übernehmen. Und dann werden wir sehen. Da habe ich gesagt, nein, so werden wir das nicht machen. Sondern er löst seinen Betrieb auf, fair, mit allen gleich. Alle werden gleich behandelt. Es wird nicht gesagt, du kriegst einen Arbeitsplatz bei den neuen Leuten, du wirst entlassen. Da habe ich gesagt, so nicht. Sondern alle hören auf, weil der Betrieb aufhört zu existieren. Ich schaffe Arbeitsplätze. Ich bin derjenige, der neue Arbeitsplätze hierher bringt. Und das war genau der richtige Gedanke, dass man da nicht von vornherein mit einem negativen Image belastet wird.
Aber wenn wir jetzt schon bei diesem Anfang sind, wie ist das damals denn aufgenommen worden, dass ihr hier angefangen habt?
Ich glaube, wir waren Hoffnungsträger.
Die LPG hatte eigentlich mehr oder weniger beschlossen, im Dezember 1990 die Sache aufzuhören. Viehhaltung ist nur möglich mit entsprechenden Flächen im Hintergrund. Und die hatten sich 1990 entschieden, dass sie das doch nicht wagen wollten und wollten das Ganze mehr oder weniger auflösen oder haben jemand gesucht, der es macht. Das war ja dann auch unsere Chance, dass wir hierher gekommen sind.
War das für euch damals eine große interne Diskussion, umziehen oder nicht umziehen?
Das war keine große Diskussion. Wenn man hier vor Ort was erreichen wollte, dann musste man auch vor Ort sein.
Also wir wollten nicht die Pendler werden oder was, sondern wir haben von vornherein gesagt, wenn dann hier auf dem Dorf, dann müssen wir unsere Position auch finden.
Sind dann auch schon im Mai 91 sind wir hierher gezogen. Da sind wir drüben in der Nachbargemeinde
in eine sogenannte Neubauwohnung gezogen.
Wie seid ihr denn damals aufgenommen worden in der Gemeinde?
Aufgrund dessen, dass wir hierher gezogen sind, sind wir eigentlich gut aufgenommen worden. Dass wir nicht so gemacht haben wie viele, dass wir, was weiß ich, diese Dimidos dienstags herkommen, donnerstags wieder heimfahren und den Rest im Westen verbringen, sondern wir waren halt rund um die Uhr da. Und das hat uns, glaube ich, schon viel Anerkennung gebracht.
Hartwig und Iris Kübler sind auch dank vielfältiger ehrenamtlicher Tätigkeit und Gründungsinitiativen, die sie gestartet und begleitet haben, in Sachsen gut angekommen und verwurzelt. Mit einem kleinen Jagdhäuschen im Odenwald, der Heimat von Hartwig. Und obwohl sie ihren Betrieb jetzt in jüngere Hände übergeben haben, wollen sie bleiben.
Wir sind ja 30 Jahre hier und so lange waren wir vorher an keinem anderen Ort. Also das ist schon jetzt unsere Heimat.
Also bei mir ist es schon etwas geteilter. Ich habe momentan das Gefühl, wenn ich mal so hin und her pendle, ich fahre immer heim.
Beate Humprecht holt mich in Heidelberg vom Bahnhof ab.
Hallo.
Der liegt direkt am Neckar. Die Herbstbäume auf den Hügeln drumherum leuchten.
Sehr malerisch.
Für Beate Humprecht ist das jetzt ihre Heimat, sagt sie. Aber der Weg dahin war lang.
Ja, ich war jetzt am Wochenende in meiner alten Heimat zum Klassentreffen. Das war sehr aufregend und eigentlich auch sehr schön.
Wie lange haben Sie die nicht gesehen?
2 Jahre.
Okay.
Für mich ist das ein bisschen wie so eine erweiterte Familie. Ich bin ja auf einem sehr kleinen Dorf aufgewachsen, an der innerdeutschen Grenze damals. Wo man auch
in Sachsen-Anhalt war das. Und schon früh, in der DDR noch, hat Beate Humprecht gespürt, sie kommt mit der Enge dort nicht klar. Sie und ihre Familie mussten weg.
Ich mach zu, oder?
Heute lebt sie mit ihrem Mann in einem Einfamilienhaus in Heidelberg. Malerisch auf einem kleinen Berg. Die beiden Töchter sind erwachsen und raus.
Sie sind geflohen aus der DDR, kommen aus Sachsen-Anhalt eigentlich. Ja. Sie waren damals in Halle, richtig?
Wir waren in Halle, genau. Ja.
Was war dann letztlich der Auslöser, dass Sie gesagt haben, wir schnappen uns unsere Tochter, wir fliehen über Ungarn, wir halten es hier nicht mehr aus?
Ich war quasi von Kindesbeinen an mit dieser Situation konfrontiert. Da ist die Grenze, dann wird ständig überprüft. Auch, dass unsere Nachbarn alle für die Stasi spioniert haben, das wusste man. Ich habe das immer als sehr bedrückend empfunden und ich habe einfach schon früher immer so gedacht, wenn die deutsche Einheit nicht kommt von außen, dann mache ich meine eigene Einheit und die besteht unter anderem eben auch, könnte darin bestehen, zu fliehen. Heute würde ich es wahrscheinlich gar nicht mehr machen, wenn ich mir das genau überlege. Man muss ja wirklich Sorge haben, dass man lebend das schafft. Aber irgendwie war der Antrieb, dann in Freiheit zu leben, doch viel stärker und viel größer.
Und am 9. November kam der Mauerfall.
Ja.
Haben Sie da nicht gedacht, ich flippe aus, das ist ja furchtbar, warum haben wir das alles getan?
Nee, das habe ich nicht gedacht. Das, was wir getan haben, war wichtig, weil ich habe mich immer so betrachtet als Unterstützer dieser Wendebewegung. Mit unserer Flucht haben wir ja auch was bewegt.
Sie sind dann in ein kleines Dorf hier im Badischen gekommen. Mhm. Ne? Wie sind Sie denn da aufgenommen worden und hat es eine Rolle gespielt, wo Sie herkamen?
Ja, also man hatte den Eindruck, dass die Bewohner von diesem Dorf zwar im Fernsehen was davon gesehen haben, dass es da eine Mauer gab und die ist gefallen, aber ansonsten, die wussten gar nicht so genau, was die DDR ist. Und als wir die Wohnung da bezogen haben, unten wohnten die Eigentümer, also ganz alteingesessene badische Leute, haben die wahrscheinlich auch gedacht, wir kommen irgendwie aus dem Dschungel. Und als erstes musste mir die Hauseigentümerin mal zeigen, wie man ordentlich die Treppe putzt. So, das war das Erste.
Was hat das mit Ihnen gemacht? Hat Sie das gestört oder waren Sie eigentlich froh, die DDR und den Osten hinter sich lassen zu können?
Ja, also da war ich ganz froh, dass das hinter mir lag alles. Und ich habe auch eigentlich selten mich geoutet, will ich mal sagen. Ich habe das nicht jedem auf die Nase gebunden, wo ich herkomme.
Warum nicht?
Ich wollte es einfach nicht. Ich glaube, ich wollte mich anpassen und wollte keine Unterschiede haben. Ich meine, die Sprache allein war ja schon schlimm genug. Meine Tochter wurde auch in der Schule manchmal dafür gehänselt, dass sie keinen Dialekt sprach. Ich habe versucht, mich auch anzupassen und das habe ich auch lange Zeit so beibehalten, bis zu dem Zeitpunkt, als wir dann hierher kamen. Da war alles anders.
Hierher ist Heidelberg. Ja. Sie sind Ende der 90er nach Heidelberg gegangen, ja, und gezogen, eben auch hier in dieses Haus gezogen. Was war hier anders? Also was genau macht das aus?
Zum einen, weil hier sehr viele Akademiker wohnen hier im Umkreis und viele Leute, die von überall herkommen. Also hier wohnen wenig Einheimische, sage ich mal. Und also hier haben wir sofort Anschluss gefunden. Und das war für mich auch so das Gefühl, jetzt bin ich irgendwie angekommen. Jetzt trennt mich auch nichts mehr von den Leuten hier im Westen. Mhm.
Sie haben ja mit einem großen Softwareunternehmen gearbeitet hier in der Nähe. Inwiefern hat es denn da eigentlich eine Rolle gespielt, dass Sie ja diese DDR-Vergangenheit haben?
Das Unternehmen ist ja, wie gesagt, sehr international tätig. Als ich dort angefangen habe zu arbeiten, war das auch kein Tabu mehr. Da habe ich ganz offen drüber gesprochen. Ja, da war das schon eher was Positives. Ich habe einen Migrations-Background, war das so.
Es finde ich interessant, dass Sie das sagen. Haben Sie das noch in anderen Momenten gemerkt, auch jetzt im Job zum Beispiel, dass Sie eben doch irgendwie anders sozialisiert worden sind?
Als ich hier ankam, war ich erschrocken, weil ich einfach nicht in den Beruf einsteigen konnte. Ich hatte ein Kind, das war 5 Jahre zu dem Zeitpunkt. Ich war 28 und hatte 6 Jahre Berufserfahrung. Mit 22 war ich Diplom-Volkswirtin. Und hier gab es zu dem Zeitpunkt Kindergärten, die von 8 bis 12 und dann nochmal von 14 bis keine Ahnung wann. Das hat natürlich überhaupt nicht dazu gepasst, wenn man berufstätig sein wollte. Und das war für mich ein großes Problem.
Familie und Karriere als Frau war ein Problem in der neuen Heimat. Beate Humprecht hat es lange versucht, aber vor ein paar Jahren ist sie ausgestiegen aus der Softwarefirma.
Vielleicht habe ich auch aus Trotz aufgehört, ich weiß es nicht.
Trotz? Ja, aber kein Frust. Sie hat sich was Neues gesucht. Humprecht und ihr Mann müssen jetzt los nach Mannheim zum Jazzkonzert. So. Die Jazzleidenschaft ist ihr neuer Beruf. Sie ist jetzt Eventmanagerin in der Kulturszene von Heidelberg und Mannheim.
Auch wenn es wenig einträglich ist, aber es macht mich glücklich.
Und stürmt.
Man wird nach mir sehen.
Sieh, wie der Schnee sich türmt.
Der Abend war fast.
Bleib, Liebling, und sei mein Gast.
Bisschen heiß.
Oh, deine Hand ist kalt wie Eis.
Die Mama will, dass ich eile.
Denk nicht dran und verweile.
Mein Vater zählt die Stunden, die ich hier bin.
Hör, so rauscht der Wind im Kamin.
So glaub mir, ich muss mich eilen.
Weit der Weg, viele Meilen.
Ich bleib nicht länger mit dir allein.
Tu noch ein Eis ins Glas, dann schenk ich uns ein.
Ja, ich sitze auf dem Markt in Annaberg jetzt. Das ist ein herrlicher quadratischer Marktplatz. Ich sitze hier in einer der Ecken und schaue auf das prachtvolle Rathaus, was eine große Turmhaube trägt. Und und etwas weiter oben, also der Marktplatz ist gesäumt von herrlichen Häusern, schönen Bürgerhäusern, alle so 3, 4, 5-geschossig, mit zum Teil ganz wunderbar verzierten Giebeln, kleinen Giebeln, ganz vielen Dachgauben. Auf dem Marktplatz ist gerade Markt und oberhalb des Platzes ist die mächtige Annenkirche, eine sehr prachtvolle Kirche. So, jetzt kommt hier, oh, Kaffee, wunderbar, ist ja super.
Schwungvoll und mit einem freundlichen Lachen im Gesicht balanciert Christine Koksch das Tablett mit 2 großen Cappuccino-Tassen zwischen den Stühlen und Tischen auf der Kaffeeterrasse bis zu unserem Tisch. Seit 3 Jahren arbeitet die 30-Jährige in der Wirtschaftsförderung des Landkreises Erzgebirge und steht an der Spitze des Welcome Centers für Fachkräfte. Nach dem Abitur 2009 in Schwarzenberg hatte sie zunächst in Zwickau Public Health studiert und dann 3 Jahre am Robert-Koch-Institut in Berlin gearbeitet.
Für mich war dann, da war ich Mitte 20, klar, dass ich unbedingt wieder in meine Heimat zurückkehren will. Näher an Familie, Freunde und so ein bisschen ja, Heimatverbundenheit. Ich kann mir nicht vorwerfen oder nicht später sagen, hätte ich nur, sondern ich war nach dem Abi in Neuseeland zu Work and Travel und ich war in einer Großstadt und habe alles ausprobiert, wo ich dachte, da will ich mal reinschnuppern und komme mit einem guten Gefühl, kam ich zurück, bestärkt mit ganz viel Erfahrungswerten, aber auch der Sicherheit. Das ist nichts für mich, die Großstadt, sondern ich will hier bleiben, ich will mich für meine Region einsetzen. Es gibt so viele Möglichkeiten und es hat sich doch, seit ich Abi gemacht habe, so viel verändert.
Ist es eigentlich immer noch so, dass so viele junge Leute hier abwandern, wie das früher war?
Es wandern nicht mehr so viele ab, insbesondere die Oberschüler. Dann können wir durch Vermittlung, welche Berufsbilder es gibt, welche Berufschancen ganz gut in der Region halten. Ich glaube aber bei den Schülern im Gymnasium, bei den Abiturienten, die gehen eben eher in die Schiene Studium und verlassen dafür die Region. Da ist es aber an uns, an der Wirtschaftsförderung, an einem Regionalmanagement, was Standortmarketing betreibt, den Schülern zu sagen, das ist ja auch ganz wichtig, geht mal an die Ferne hinaus, sammelt Erfahrungen, kommt mit neuen Impulsen, mit neuem Wissen zurück, aber kommt zurück.
Wenn Sie sich zurückerinnern, als Sie so 8 waren oder so, was erinnern Sie da noch aus Ihrem Umfeld? Wie war das? Wie haben Sie das erlebt?
Also rückblickend wurde ich, glaube ich, sehr stark beeinflusst oder habe es sehr direkt mitbekommen, weil meine Eltern nach der Wende dieses typische Problem hatten, wieder eine Arbeit zu finden. Da ging es viel über ABM, über Weiterbildungen. Und da hatte ich schon das Gefühl, dass die Region wenig Chancen bietet. Da war die Arbeitslosenquote hoch, da war eher so eine Stimmung, depressive Stimmung. Daran kann ich mich noch erinnern, dass meine Eltern sich immer wieder weiterentwickeln mussten, immer wieder neue Jobs annehmen, Fortbildungen, obwohl sie ein Studium absolviert hatten. Aber das sind so die prägenden Ereignisse, die sich, ja, ich glaube auch, wo auch so viele gesagt haben, in der Region kann ich ja nichts werden, weil dieses Klischee haftet immer noch an.
Und jetzt betreuen Sie ja hier Rückkehrwillige und versuchen, die wieder anzuwerben für die Region. Mhm. Was haben Sie mitgebracht aus dem Westen, was Ihnen jetzt zugutekommt?
Ich glaube, zugutekommt mir, dass ich mich in die Person hineinversetzen kann, dass ich genau weiß, so eine Rückkehrentscheidung, die fälle ich nicht mal am Armbrottisch ad hoc, sondern da gibt es verschiedene, so mal, Tropfen, die nach und nach das Fass zum Überlaufen bringen und allesamt eine Rückkehrentscheidung bedingen. Und ich glaube, das kann ich gut nachvollziehen, weil eine Rückkehr ja auch häufig damit verbunden ist oder dass ich gescheitert bin. Also ich überdenke ja doch meinen Lebensentwurf und sage es, die Entscheidung, die ich getroffen habe, nach Berlin zu gehen, das war doch nicht die richtige. Das ist ja ein Eingeständnis, dass man sich getäuscht hat. Und einen Schritt zurück ist immer schwieriger zu tätigen. Und das kann ich gut verstehen und weiß genau, welche Fragen auftreten, was man bedenken muss. Das ist mein Vorteil. Aber häufig auch die Aussage, würden Sie mir das raten?
Sagen Sie dann?
Natürlich rate ich das.
Zwischendrin. 15
Ich bin bei Daniela Michaelis in Ludwigshafen. Hier hat sie bis vor kurzem gewohnt und nebenan in Mannheim gearbeitet. Und jetzt packt sie zusammen, geht zurück in die alte Heimat. Sie hat einen neuen Job in der Solarbranche gefunden, in Bitterfeld-Wolfen in Sachsen-Anhalt. Einen Tag vor dem Umzug stehen wir in ihrer Küche.
Daniela hat jetzt hier schon einige Teller und so Schalen, Müslischalen und so weiter eingepackt.
Beim Packen und Reden mit ihr habe ich aber gemerkt, diese Rückkehr ist alles andere als einfach. Und dabei geht es nicht nur um die vielen Kisten.
Wenn du jetzt dran denkst, dass du jetzt zurückgehst in die alte Heimat, ist es mehr Vorfreude, mehr auch ein bisschen vielleicht Angst, was dich da erwartet, Wehmut? Wie würdest du das beschreiben?
Wenn ich dann mal so einen Moment mal wieder so innehalten kann, dann ist es eigentlich tatsächlich Vorfreude und die wieder eine Veränderung zu haben, wieder was Neues anzufangen.
Was war denn der ausschlaggebende Punkt? Also du hast jetzt einen neuen Job da, klar, aber wie viel hat es damit zu tun, dass du tatsächlich dann eben in deine alte Heimat nach Wolfen, Bitterfeld zurückgehst?
Ja, es war tatsächlich Zufall, dass es da jetzt halt die Stelle gab, auf die ich mich beworben habe und ich bin eigentlich richtig froh, dass das jetzt so sich so entwickelt hat und dass es jetzt nicht woanders hingeht. Ich denke, das ist so Hauptantrieb, familiäre Gründe, dass ich jetzt denke, ich kann meine Mutter ein bisschen unterstützen. Und jobtechnisch ist es tatsächlich eine Verbesserung im Hinsichtlich der Verantwortung, die ich dann habe. Ich denke eigentlich, was mich hauptsächlich freut, ist, dass ich dann so ein gutes Angebot gekriegt habe, was ich nicht im Osten erwartet hätte. Das ist von jahrelangem Umziehen immer mal wieder die Folien alle gesammelt.
Daniela ist Expertin im Umziehen. Lange hält sie es nicht an einem Ort aus.
Ja, also ich bin auf der Suche nach meinem Platz, tatsächlich, ja.
Von Bitterfeld-Wolfen kam sie hier nach Ludwigshafen zum Studieren.
Also du hast ja hier studiert,
ja.
Warst in China, warst in Berlin, warst in Leipzig, bist dann wieder hierher gekommen. Wie erging es dir hier eben mit deiner Biografie? Also war das Thema aus dem Osten kommen überhaupt irgendwie ein Thema oder hat es eigentlich schon gar keine Rolle mehr gespielt in deiner Generation? Also bis 37 muss man dazu sagen, insofern... Ja.
Mit Gleichaltrigen spielt das keine Rolle. Wobei ich aber echt dazu immer sagen muss, ich bin auch immer wieder auf sogenannte Ossis gestoßen. Mein Teamleiter kommt aus Stendal und mit dem habe ich mich aber auch immer gut verstanden. Also ich weiß es nicht, ob es wirklich meine Nachbarn kommen aus Dessau. Also irgendwie sind wir schon nach der Wende gut ausgeschwirrt, würde ich sagen.
Ahmed kommt in die Küche. Seit 6,5 Jahren Danielas Ehemann. Von ihm hatte sie mir am Telefon gar nichts erzählt. Er lacht freundlich, hat ein Muskelshirt an.
Man geht jetzt zum Sport, bereitet sich jetzt vor.
Was machst du für einen Sport?
Fitnessstudio.
Alles klar.
Ach, das ist das Schlimmste, immer aufpassen, dass nichts kaputt geht.
Ahmed macht mit den Händen klar, dass er vor dem Mikro auf gar keinen Fall etwas sagen will. Sein gebrochenes Deutsch und überhaupt, er ist sehr zurückhaltend. Er füllt stumm seine Trinkflasche und geht dann wieder. Und er macht vorher klar, es ist okay, dass wir ohne ihn über ihn sprechen.
Du bist ja nicht allein und du gehst ja auch nicht allein zurück in deine Heimat. Dein Mann kommt aber aus Libyen.
Ja.
Ihr habt euch zwar in Leipzig im Osten sozusagen kennengelernt, aber er ist nicht so begeistert. War das ein größerer Konflikt, dass ihr da zurückgeht, weil er dort schlechte Erfahrungen gemacht hat?
Ich habe mich da beworben und dachte mir so, ach, ja, aber eigentlich... Ich muss ich das jetzt gar nicht machen, weil der will da sowieso nicht wieder hin. Und dann kam die Zusage und wir waren gerade im Urlaub und dann hatten wir da dann echt eine Krise, weil ich wirklich überlegt habe, was machen wir jetzt? Weil eigentlich habe ich mir immer geschworen, ich stelle mein Leben nicht hinter das meines Mannes.
Wart ihr zusammen schon mal da jetzt?
Nee, er war tatsächlich noch nicht da und das denke ich auch, das wird dann nochmal seine Meinung ändern, wenn er es wirklich alles dort sieht.
Aber er wollte auch nicht mit?
Wie soll ich das immer sagen? Ich bin da schon vorsichtig immer zu sagen, also bei so einer Wohnungsbesichtigung, ich habe hier den Ausländermann, weil ich tatsächlich manchmal denke, es stößt einfach negativ auf, leider.
Hast du ein bisschen Angst, dass das schwierig werden könnte, dass du jetzt einerseits dich freust, dass du in deine eigene Heimat gehst, aber dein Mann tatsächlich vor Ort Probleme bekommt, weil er hat ja vorhin selber geschildert, dass er ja tatsächlich auch schon mal verfolgt worden ist, als er noch in Leipzig gewohnt hat, bedroht worden ist.
Ich hoffe, es passiert nichts Schlimmes, was er sich vorstellt, sondern dass er ganz normal seiner Arbeit nachgehen kann. Wenn es natürlich irgendwelche Konflikte mit rechtsorientierten Leuten gibt, das ist dann natürlich wieder was anderes, wenn es jetzt darum geht, dass das irgendwie gefährlich für uns werden sollte. Ich will immer nicht, dass das, also akzeptieren, dass das tatsächlich eine realistische Vorstellung ist. Nee.
Viel vorangekommen ist Daniela nicht vor lauter Reden in der Küche. Im Wohnzimmer sind die Kartons immerhin schon gepackt. Am Tag drauf soll es losgehen.
Das ist eigentlich so meine Perspektive, die ich habe. Also jetzt machen wir dieses Jahr erstmal die Wohnung schön, dass es uns gefällt. Und dann richten wir uns dort ein und dann fühlen wir uns wohl. Und dann ist alles Happy End und dann ist alles schön.
Scheiße, jeden Tag bis in die Nacht, Fußballplatz alleine. Mach dir nichts draus, sonst geht's ja allen gleich. Wenn du ein BXen kannst, dann haben wir einen Platz frei. Hier, Grasflecken auf Turbohose, Fischgräten auf Pullover. Wir sind die coolen Jungs mit Gas in unseren Kinderlungen. Bunte Platten baut den Himmel arschgrau. Ja, hier sind wir zu Haus. Unsere Gangzeichen eingeritzt im Arm. Fenster, die mal Haken, Kreuze waren und Feuerzeug, Brandnarben. Skinhead Girl, Haarpracht, Pony lang, Rest ab. Düngen unsere Akne mit billig Schnaps. Komm mit uns, verschwende deine Zeit.
Am letzten Sonntag im Oktober treffe ich Cindy Wüst am ehemaligen Zisterzienserkloster Altzeller vor den Toren von Dresden. Es ist ein sonniger, goldener Herbstnachmittag. Das gefallene Laub raschelt unter unseren Schritten im Park der Anlage. Es ist ein Sehnsuchtsort der 41-Jährigen.
Ich bin in Karl-Marx-Stadt geboren, dem heutigen Chemnitz. Und meine Eltern, die sind direkt nach der Wende, sind die in den Westen gegangen, nach Hessen gezogen und haben uns Kinder dann mitgenommen. Ich habe noch eine Schwester. Und dann nach der Ausbildung, nach ein paar Jahren, bin ich wieder zurückgekommen, habe dann hier einen Mann kennengelernt und zwei eigene Kinder inzwischen. Und ja, ich arbeite inzwischen als Werbeagentur, habe ich, und als Grafikerin arbeite ich da. Und, ja.
Sind Sie damals überhaupt gefragt worden, als die Eltern in den Westen gegangen sind?
Nein, gar nicht. Also die Entscheidung, die haben meine Eltern getroffen. Mein Papa, der wollte schon zu DDR-Zeiten ausreisen. Also das war schon viel länger ein Thema, weil sein Bruder auch schon im Westen drüben war. Und weil mein Opa aber Polizist war, haben sie das dann eben doch alles sein gelassen. Und als dann die Wende kam, haben sie das natürlich gleich gemacht.
Genau. Was haben die dann dort gearbeitet im Westen?
Also mein Papa, der ist Orthopädietechniker gelernter und der ist im Januar nach der Wende ist er rüber und hat so nach 9 Monaten hatte er dann Arbeit und Wohnung und dann sind wir hinterher. Also er hat auch als Orthopädietechniker dort gearbeitet. Meine Mutter, die war Chefsekretärin gewesen in Chemnitz und hat dann auch in einer Möbelverpackfirma erst gearbeitet und ist dann letztendlich im Rathaus gelandet, war dann am Ende auch die Assistentin des Bürgermeisters.
Also Sie waren ja dann dort in der Schule, Sie haben die Schulausbildung dort gemacht.
Ich hatte die 6. Klasse abgeschlossen und bin dann in die 7. gekommen und meine Schwester, die hatte die 3. Klasse abgeschlossen und ist in die 4. Klasse dann im Westen gekommen, in Hessen.
Wie war denn das dann damals, der Schulwechsel? Wie haben Sie das selber empfunden?
Ja, ich wollte natürlich nicht weg, ne? Wenn man so ein Teenager ist, die 6. Klasse fertig hat, man hat seine ganzen Freunde und das alles sollte man zurücklassen für etwas, was total ungewiss war. Also wir wollten ja beide nicht in den Westen, meine Schwester auch nicht. Und ja, wir sind dann dort rüber gekommen und haben auch eigentlich so gut wie keinen Anschluss gefunden. Meine Schwester ging das noch leichter, also die hat es nicht ganz so schwer, aber für mich war es schon ziemlich schwierig gewesen. Die hatten Begriffe, also da hieß es Malerzeug, das können wir im Supermarkt kaufen und ich wusste aber noch nicht, was ein Supermarkt ist. Das wusste man eben einfach hier nicht, wenn man von hier kam.
Und das heißt, da gab es richtig Vorbehalte schon in der Klasse?
Ja, das glaubt man auch gar nicht, weil das ja eigentlich auch Kinder noch waren. Aber tatsächlich gab es da einige Vorbehalte. Also ich war wirklich der Ossi gewesen. Und die haben dann auch gesagt, mein Vater, der wäre bei der Stasi gewesen. Also solche Vorwürfe, die völlig haltlos waren, einfach nur gehört. Oder die haben gesagt, hinter dem Ossi laufe ich nicht bei einem Wandertag oder so. Also ich wurde da schon so gehänselt und ausgeschlossen von vielen.
Wie ist dann der Wunsch entstanden, wieder zurückzugehen?
Für mich war eigentlich klar, sobald ich mein eigenes Geld verdient habe und sich die Möglichkeit irgendwie ergibt, lande ich irgendwo wieder in Sachsen. Nicht explizit in Karl-Marx-Stadt, das war gar nicht so mein Ziel, aber zumindest hier in Sachsen fühlte ich mich schon wohler, bedeutend wohler.
2001 wagt die damals 20-Jährige den Weg zurück. Sie hat sich in einen Mann aus Sachsen verliebt und heiratet. In der Zwischenzeit hat sie sich in Hessen selbstständig gemacht.
Ein Jahr lang sind wir hin und her gefahren und somit hatte ich dann natürlich auch schon Freunde gefunden, von dem Freundeskreis von meinem Mann natürlich. Hatte ja schon nebenbei immer meine kleine Werbeagentur gehabt und habe das dann eben weiter ausgebaut. Und dann kamen erstmal die Kinder und von den Freunden und ja, von der Familie wurde ich gut aufgenommen von meinem Mann. Da hatte ich dann auf jeden Fall ein soziales Umfeld gehabt und ja, später hatte ich dann auch eigene Freunde durch meine Weiterbildungen und sowas.
War Ihnen denn die alte Heimat trotz allem irgendwie fremder geworden?
Das würde ich nicht sagen. Ich hatte schon immer das Gefühl, hier anzukommen. Ja, das habe ich schon hier. Das hatte ich drüben nie gehabt. Also für mich war dieser Westen nicht dieser goldene Westen, den es für meine Eltern war oder für meinen Vater vor allen Dingen. Und von daher war das für mich einfach von einem Punkt zum anderen und ich habe nur meine Verluste gesehen. Die Verluste meiner Wurzeln, meiner Heimat, meiner Oma, Opa, meiner Freunde. Das war das, was ich gesehen habe. Also ich habe mich nicht drauf gefreut.
Und es hat sie auch nie wieder was rübergezogen?
Nein, das bleibt auch so.
Das war das Wochenendjournal mit Geschichten aus Ost und West übers Bleiben, Gehen und Zurückkehren. Das war's fast, denn wir haben ja schon am Anfang gesagt, dass wir diese Sendung machen, das ist kein Zufall, denn wir sind selbst gegangen. Alexandra von West nach Ost, ich von Ost nach West. Alexandra, du hast ja über die Küblers berichtet, die eben vom Westen in den Osten gegangen sind und das hast du ja auch gemacht. Hast du dich da ein bisschen wiedererkannt? War das für dich auch eine große Chance oder wie kam das überhaupt?
Ja, also für mich war das damals ein ganz großer Aufbruch, auch ein großer Umbruch und eine große Chance, sowohl beruflich wie auch privat. Ich habe damals nach Meißen geheiratet, einen Mann, der von München in den Osten gegangen ist und dessen Familie bis 1945 hier zu Hause war, angestammt war seit vielen Hunderten von Jahren. Und dann begann eigentlich das größte Abenteuer meines Lebens, nämlich der Aufbau eines alten Unternehmens ganz von Neuem. Und parallel dazu habe ich damals hier beim Mitteldeutschen Rundfunk angefangen, im Fernsehen zu arbeiten und habe sozusagen dort auch die deutsche Einheit im Kleinen erlebt, in einem Redaktionsteam, was total gemischt war. Und das war einfach super spannend. Aber ich kann mich eben auch an vieles erinnern, was in der Reportage über die Küblers auch auftaucht. Und von daher war das so ein bisschen wie ein Déjà-vu und eine große Rückerinnerung. Es war auch sehr schön, weil es waren super aufregende Zeiten damals. Katharina, du bist ja aber 1999 ganz klassisch nach dem Abitur aus dem Osten in den Westen gegangen und dann dort geblieben. Warum hast du denn das damals gemacht und was war dein Ziel?
Ganz ehrlich, mir ging es in den 90ern schon so, wie glaube ich sehr vielen Menschen auch. Ich hatte so ein bisschen die Nase voll von all dem Grauen und der schlechten Laune und dass alles so schwierig war. Und ich wollte möglichst weit weggehen. Deswegen bin ich ganz in den Süden der Republik gegangen und am Ende dann in Baden-Württemberg gelandet. Ich habe hier studiert und ich hatte gar nicht unbedingt den Plan, so lange hier zu bleiben. Aber es hat sich dann tatsächlich jobtechnisch so ergeben, dass ich hier geblieben bin und dass ich hier auch ziemlich zufrieden bin. Ich bin angekommen, aber ich habe natürlich meine Heimat, meine ostdeutsche Herkunft, die ist nicht weg. Und ich habe das Gefühl, dass die in den letzten Jahren noch mal wichtiger geworden ist. Es gab so eine Zeit, so eine Phase, wo ich gesagt habe, ach, Ost und West, das ist doch überhaupt nicht mehr wichtig. Es gibt überhaupt gar keine Unterschiede mehr. Ich habe mich da so ein bisschen, ehrlich gesagt, in der Beate Humprecht auch wieder erkannt, die gesagt hat, ich wollte mich irgendwie anpassen. Das war für viele Menschen hier in meinem Umfeld auch überhaupt gar kein Thema, die Wende und DDR, weil das hat die nicht berührt in ihrem Leben. Und inzwischen merke ich aber doch, das spielt eine ganz große Rolle in meinem Leben. Die ersten 10 Jahre habe ich in der DDR verbracht, die 90er, die haben mich geprägt und ich will es auch gar nicht mehr loswerden. Ich finde das total wertvoll, was ich da mitgenommen habe und was ich in mein heutiges Leben sozusagen mit rüberbringen kann. Hast du denn jemals gehadert mit deiner Entscheidung sozusagen auf die andere Seite zu gehen? Weil es gab ja schon auch viele, naja, Leute, die nicht das so toll fanden, dass so viele Menschen aus dem Westen dann im Osten waren, die dann irgendwie als Besserwessis beschimpft worden sind oder sowas in den 90er Jahren.
Also zunächst einmal muss ich sagen, dass ich hier eine ganz neue Heimat gefunden habe, weil ich komme aus einer Bundeswehrfamilie. Das heißt, ich bin alle 2,5 Jahre spätestens umgezogen und war nie irgendwo zu Hause. Und jetzt bin ich schon so lange an diesem Ort in Meißen, wie ich noch nie irgendwo an einem Ort war in meinem Leben und bin auch komplett verwurzelt. Und deshalb trifft es mich ganz besonders, wenn ich dann mit meiner westdeutschen Herkunft und Sozialisation irgendwie angegriffen werde. Und das ist in der Tat ein Thema, was mich manchmal richtig auf die Barrikaden bringt, dass man immer noch mir vorwirft, dass ich eigentlich aus dem Westen komme. Und das passiert in den letzten Jahren eben eher häufiger. Und es gibt so das ein oder andere Schlüsselmoment, auch in den letzten Monaten, wo eben ganz bewusst die Herkunft meiner Familie dann politisiert wurde in einem öffentlichen Diskurs. Und das hat mich sehr gestört. Und da habe ich auch tatsächlich, Ende März war das, habe ich mir überlegt, ob das überhaupt richtig ist, was ich hier mache und ob ich nicht lieber meine Koffer packe und mir eine neue Heimat suche. Aber das geht natürlich gar nicht. Ich bin ja hier fest verwurzelt und habe meine Familie hier. Es war so ein kurzer Moment, aber da hatte ich mal richtig Wut im Bauch und habe gesagt, also jetzt reicht's mir. Katharina, wo siehst du denn heute noch fühlbare Unterschiede zwischen Ost- und Westdeutschen? Gibt's die überhaupt noch?
Ich würde sagen, dass es die gibt, definitiv, auch in den jüngeren Generationen, weil die Menschen natürlich einfach geprägt sind von ihrer Familie, von da, wo sie herkommen. Und da ist, glaube ich, noch ein ganzes Paket an DDR-Erfahrungen und an Prägungen eben aus den 90ern, aus den Umbruchszeiten vorhanden. Ich finde das aber nicht schlimm, sondern ich fände es wertvoll, wenn man einfach darauf differenziert auch guckt und das vielleicht sich auch zu eigen macht. Und ich glaube, dass das letztlich eine Generationenfrage ist. Das wird noch ein paar Jahrzehnte vielleicht dauern, aber irgendwann werden wir dieses gesamtdeutsche Gefühl haben. Da bin ich ziemlich überzeugt davon.
Ja, und das war unser Podcast zu unserem Wochenendjournal mit Geschichten aus Ost und West übers Bleiben, Gehen und Zurückkehren. Danke fürs Zuhören, sagen Alexandra Gerlach
und Katharina Thoms.